Es sind vielleicht jetzt erstmal kleine Schritte, aber wir müssen sie gehen und zwar jetzt.
Das haben wir seit 2012 prophezeit. Es hat uns aber keiner geglaubt.
Die benannten Stellen sind in manchen Phasen nicht zu beneiden.
Ich sehe noch keine Gewinner in diesem Spiel.
Der Medizinprodukte-Talk.
Das lässt einen nie mehr in Ruhe.
Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Bruckmann.
Dieses Bashing in Richtung Unternehmen, das finde ich nicht fair.
Vieles, was über Jahrzehnte hinweg gewachsen ist, steht jetzt so ein Ticken auf der Kippe.
Schön wäre, wenn wieder mehr Vertrauen in die Industrie da wäre.
Hallo Jörg.
Hallo Claudia.
Wie geht's?
Ging schon besser, muss ich sagen. Ich habe gerade ein bisschen die Nase voll.
Warum? MDR oder was anderes?
Nee, was anderes. Es hat zwar auch medizinischen Kontext, aber ich glaube, das ist eher bakteriell.
Oder viral.
Ich will nur, dass es weggeht und zwar so schnell wie möglich und deswegen trinke ich gerade ganz viel Tee.
Sehr gut.
Und esse keinen Spekulatius und keine Weihnachtsmänner aus Schokolade, die es ja auch schon seit 3 Monaten in den Supermärkten gibt.
Ich würde das vielleicht aber machen, weil das ist wie bei Carlson vom Dach, der mit seiner Guckli-Muck-Medizin immer gesund wird, wenn es ihm krank wird. Und da kommt einfach in ein Glas und da kommen alle Süßigkeiten rein, die man gerne mag. Und dann geht es einem schlagartig besser. Ich wollte noch was einschieben. Und zwar, man könnte sagen, dass heute alle Anwesenden in dem Podcast durch irgendwelche Berglandschaften geprägt sind.
Das auf jeden Fall, ja. Und alle Anwesenden im Podcast, das ist eigentlich auch eine recht neue Erfahrung für uns, haben schon Podcast-Erfahrung.
Das stimmt.
Weil unsere Gäste, die wir uns für heute eingeladen haben, betreiben einen eigenen Podcast.
Und unsere Gäste sind die Sprachrohr für eine Gruppe, denen es allen schlecht geht.
Ja.
Wir leiden nämlich alle gemeinsam. Ziemlich doll. Seit 7 Jahren. Ja. Dann begrüßen wir mal unsere Gäste. Hallo Julia, hallo Meinrad. Stellt euch doch kurz vor.
Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo Claudia, hallo Jörg. Ich bin die Julia Steckeler. Ich bin Geschäftsführerin bei der Medical Mountains GmbH, also in der Welt der Medizintechnik zu Hause. Ich habe früher schon International Business Administration studiert und zwar dual studiert und war da schon bei einem Medizinproduktehersteller, der Weltmarktführer ist. Und dachte dann, Weltmarktführer, ich will auch raus in die weite Welt und habe dann nochmal die Branche gewechselt und bin vom Tourismus in die Filmbranche, in die Werbebranche. Aber wenn man einmal mit der Medizintechnik zu tun hat, dann lässt einen das nie mehr in Ruhe. Also das ist so eine sinnstiftende Arbeit, weil man ja wirklich daran mitarbeitet, Leben zu retten. Und so kam es dann auch in einer natürlichen Folge, dass ich auch wieder in die Medizintechnik zurückgegangen bin und da sehr, sehr glücklich bin.
Ja, hallo zusammen. Meinrad Kempf. Ich bin seit 2017 bei der Medical Mountains GmbH. Bin nicht originär aus der Medizintechnik, aber über die Schiene Öffentlichkeitsarbeit reingerutscht in das Team. Und das ist auch ein Job, den ich heute weiterhin mache. Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, aber eben parallel dazu auch ganz viel Projektarbeit, vor allem mit Unternehmen zusammen in Arbeitsgruppen, um transformierende regulatorische Fragen gemeinsam zu beantworten. Das macht einen Riesenspaß und da kann ich der Julia nur beipflichten. Ich möchte auch nicht mehr weg von der Medizintechnik, weil dieser Purpose dahinter, dieser Sinn, gibt einfach jeden Tag einen neuen Drive. So geht es mir zumindest und es macht Riesenspaß.
Jetzt stelle ich gleich zu Beginn eine provokante Frage. Wie sinnstiftend empfindet ihr die Arbeit hinsichtlich der MDR und überhaupt Regulatory Affairs?
Also ganz ohne Regeln geht es natürlich nicht. Also das Ziel, das ursprüngliche Ziel von der MDR war und ist ja gar nicht falsch. Es ist nur so, dass die Anforderungen, wie die MDR umgesetzt wurde, gar nicht wirklich auf die eigentlichen Ziele der MDR so einschießen und so einspielen. Und deshalb funktioniert dieses System nicht. Aber letztendlich, oberstes Ziel muss das Patientenwohl sein und zu Patientenwohl gehört sehr viel mehr als Sicherheit. Da gehört nämlich auch Versorgungssicherheit dazu, dass Innovationen an den Markt kommen, dass wir alles in Europa zur Verfügung haben, dass wir auch von modernster Technologie profitieren können und dass das Ganze eben auch für kleine und mittelständische Unternehmen machbar sind, die nämlich die eigentlichen Innovationstreiber in der Medizintechnik sind und eben auch bedeutende Nischen besetzen, Deshalb MDR-Regeln generell ja, aber es kommt immer auf die Umsetzung dieser Regeln drauf an und diese Anforderungen. Und die sollten nicht über die Ziele hinausschießen und die sollten vor allen Dingen auch gucken, dass sie auch die wirklichen Ziele erreichen und alles, was unnötig ist, muss weg.
Dazu müssen die Ziele ja auch passen. Du hast gerade kleine und mittelständische Unternehmen angesprochen, die du im Fokus hast. Hat ja euer Verein auch die Medical Mountains?
Also Medical Mountains ist kein Verein. Wir sind eine GmbH und um es ganz einfach zu sagen, wir sind Dreh- und Angelpunkt, also Netzwerk im klassischen Sinne für alle Akteure aus der Medizintechnikbranche. Hersteller, Lieferanten, Dienstleister, Wissenschaft, Forschung, Ärzte. Wir gucken, dass wir alle zusammenbringen, alle unterstützen und alle in Richtung Zukunft treiben.
Und das bildet sich auch darin ab, dass wir eben ganz großes Spektrum an Themen behandeln. Wir haben Innovationsprojekte mit den Unternehmen zusammen. Wir machen Gemeinschaftsmessestände. Wir haben ein super großes Weiterbildungsangebot für die Medizintechnik. Wir haben Supportangebote zur Umsetzung, gerade auch der MDR. Und last not least, großer werdender Teil, wir sind auch Sprachrohr für die Branche. Wir sind in Berlin, in Brüssel und vertreten dort die Ansichten und die Meinungen der Unternehmen.
Wie ist denn Medical Mountains entstanden? Also ihr seid kein Verein, ihr seid eine eigenständige GmbH. Was steht denn da dahinter?
Ursprünglich gegründet wurde Medical Mountains von der IHK Schwarzwald-Bar-Heuberg, vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis Tuttlingen. Inzwischen haben wir 7 Gesellschafter, die sind aber alle aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich oder aus der Forschung. Das heißt bewusst auch keine Unternehmen, sondern wirklich eine sehr neutrale Ebene. Und ursprünglich gegründet wurden wir als regionale Speerspitze. Wir sitzen in Tuttlingen und Tuttlingen ist auch bekannt als das Weltzentrum der Medizintechnik, weil hier alleine auf diesem engsten Raum circa 350 bis 400 Unternehmen sitzen, die sich der Medizintechnik widmen. Uns gibt es aber jetzt schon seit 2010. Wir haben uns über das Regionale hinaus gearbeitet und haben inzwischen ein Netzwerk, das weit über die Region hinausgeht, also wirklich deutschlandweit agiert und teilweise auch Dach. Wir sind eigenfinanziert, darauf sind wir auch sehr stolz. Das heißt, alle unsere Leistungen, die wir anbieten, auch gerade Interessenvertretung, finanzieren wir quer über andere Dienstleistungen, die wir anbieten. Und das ist vielleicht auch das Schöne bei uns. Alles, was wir machen, muss funktionieren, muss Mehrwert bringen, muss Nutzen bringen, damit die Unternehmen auch bereit sind, für diese Dienstleistung auch zu bezahlen. Und somit erfinden wir uns jedes Jahr ein Stück weit auch wieder neu und sind natürlich extrem nah an den Bedarfen der Unternehmen dran. Ich meine, wir sind hier zu Hause und sind überall willkommen. Wir kennen die Leute persönlich, wir laufen durch die Gänge, wir wissen, wer unsere Ansprechpartner sind, da ist Vertrauen da, da kennt man die wirklichen Sorgen und Probleme und das ist bestimmt einer unserer Vorteile auch.
Mhm. Wie ist denn aktuell die Stimmung bei den Herstellern?
Tja.
Ist das ein zynisches Lachen? Ist das ein verzweifeltes Lachen? Freude erkenne ich nicht.
Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen sowohl als auch. Man hat eine ganz tolle Vergangenheit, ein großes aufgebaut. Die Unternehmen sind sehr stolz auf ihre Produkte, sind auch stolz auf die Art und Weise, wie sie agieren. Wir haben es ja hier gerade im Cluster sehr viel mit familiengeführten Unternehmen zu tun. Das ist einfach nochmal eine andere Denke dahinter. Und auf der anderen Seite machen die Regularien vor allem gerade das Leben extrem schwer. Und vieles, was über Jahrzehnte hinweg gewachsen ist, steht jetzt so ein Ticken auf der Kippe, würde ich mal sagen.
Ja, also die Stimmung ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube auch abhängig der Unternehmensgröße und auch abhängig des Produktportfolios. Auch das muss man sagen. Also auch es gibt kleine Unternehmen, die Hochrisikoprodukte herstellen, die es jetzt noch schwieriger haben und Nischen besetzen und da ist natürlich schon auch ein Stück weit einfach auch Verzweiflung mit dabei, wie das dann in Zukunft weitergehen soll, wie man sich auch seinen globalen Wettbewerbsvorteil halten soll bei solch strengen Regularien und nicht überholt wird von anderen Ländern. Es ist schwierig und trotz allem freue ich mich immer wieder und bin auch begeistert, auch wenn es so schwierig ist. Also wenn der Mittelstand eins kann, dann kann er auch Krise. Und das zeigt sich immer wieder ganz deutlich hier, dass trotz aller Schwierigkeiten und trotz aller Verzweiflung da auch noch so viel Motivation dahinter steckt, die Dinge zu schaffen und zu machen. Schön wäre, wenn wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die Industrie da wäre, weil das sind wirklich, wie Meinrad schon gesagt hat, großartige Menschen, die hinter diesen Firmen stehen, die eigentlich nur ein Ziel haben im Sinne der Patienten und der Anwender, tolle Produkte herzustellen. Und manchmal fühlen sie sich natürlich auch so ein bisschen an den Pranger gestellt, als ob die Industrie plötzlich seit dem PIP-Skandal, als ob plötzlich alle böse wären. Und das ist schwierig, damit umzugehen. Da ist niemand böse. Die haben alle nur Gutes im Sinn und eigentlich werden ihnen Steine in den Weg gelegt, noch mehr Gutes zu tun.
Steine in den Weg gelegt und jede Menge mehr Geld aus der Tasche gezogen.
Ja, es ist sehr, sehr teuer geworden.
Ja. Da ja auch die Zertifizierungskosten deutlich gestiegen sind.
Absolut. Das ist auch der Grund, warum sich viele von manchen Produkten trennen müssen, weil sie sich einfach nicht mehr rentieren. Das ist aber auch der Grund, warum aktuell bei den KMUs weniger in Innovation investiert werden kann oder auch in andere Themen, weil die Umsätze von den Bestandsprodukten, die jetzt auch so viel teurer geworden sind, die fehlen und das wirkt sich auf alles aus.
Das ist auch ein Punkt, den wir immer wieder auch in die Öffentlichkeit tragen müssen. Klar reden wir hier über Medizinprodukte, über Patientenwohl, über Purpose, aber die Hersteller, das sind wirtschaftlich denkende Unternehmen. Die machen das ja nicht aus Menschenfreude und Menschlichkeit, sondern sie müssen am Ende des Tages mit einem Plus rauskommen, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen und bestenfalls auch wieder in neue Produkte zu investieren. Und das verstehen manche da draußen nicht wirklich.
Wenn ich jetzt so zurückblicke, als die MDR in Kraft getreten ist, war nicht nur der Kostenpunkt, der zu dem Zeitpunkt ja komplett unberechenbar war, weil keiner wusste, wie die Gebühren der benannten Stellen aussehen werden. Aber es war vor allem diese große Frage, wie geht man jetzt vor? Habt ihr das Gefühl, das ist so einer der Punkte, der aktuell gar nicht mehr so wichtig ist, sondern die Hersteller vor allem unter den Kosten und der fehlenden Timeline-Vorausschau leiden?
Na, beides. Wir haben von Anfang an unterstützt bei der Umsetzung und ich glaube auch, das ist natürlich der Vorteil, wenn man in einem Cluster sitzt, weil hier ganz viel geballte Expertise sitzt und wir als Medical Mountains da tatsächlich auch die Plattform geschafft haben, damit auch gerade diese Regulatory Affairs Expertise, die QM-Expertise, dass die auch ausgetauscht wird, dass Wissen weitergegeben wird. Und die MDR war eigentlich der Punkt, der dazu geführt hat, dass die Unternehmen sehr viel enger zusammengerückt sind, sich sehr viel mehr auch gegenseitig unterstützt haben. Das ist ganz wichtig zu wissen draußen. Es geht da auch nicht nur um Wettbewerb, es geht um ein Ökosystem und gute Medizintechnik. Draußen funktioniert auch nur mit einem gut funktionierenden Ökosystem. Und dazu gehören die großen Hersteller, aber auch die kleinen Hersteller, die Zulieferer. Wir brauchen sie alle. Und das war relativ schnell selbstverständlich draußen im Cluster am Status quo, um zu gucken, okay, wie finden wir gemeinsame Argumentationslinien, was können wir gemeinsam angehen, muss denn wirklich jeder das Rad von Null erfinden, braucht man ja nicht, ne? Und wie setzen wir das Ganze um? Also das hat gut funktioniert, da haben wir gut unterstützt, da unterstützen sich die Unternehmen gegenseitig gut. Das Thema Kosten bleibt ein Riesenknackpunkt. Das Thema Umsetzung ist jetzt sehr viel klarer. Also über die Jahre hat man ja auch sehr viel dazugelernt. Aber glaubt mir, es gibt immer wieder neue Punkte und immer wieder neue Themen, wo man wieder vor neuen Herausforderungen oder Fragestellungen steht. Und wir machen das nach wie vor. Also wir sind nach wie vor im Austausch immer wieder zu was Neuem, wo man sich wieder zusammenfindet und wieder guckt, okay, was ist unsere gemeinsame Antwort? Wie interpretieren wir das als Industrie? Und ich glaube, Interpretation ist da auch das Stichwort. Es gibt halt nach wie vor zu viel Spielraum und zu viel Interpretationsmöglichkeit. Ein kleines bisschen ist nicht schlecht, weil man damit umgehen kann. Aber zu viel Interpretation führt eigentlich nur zu Wettbewerbsverzerrung. Und da muss man eine gemeinsame, klare Linie finden. Und das tun wir. Und das hilft den Unternehmen auch oft dann gegenüber oder auch im Gespräch mit den benannten Stellen.
Ich denke, in den Jahren 2017 bis 2021 standen die Unternehmen noch vor dieser Hürde MDR. Sie wussten auch noch nicht, wie muss meine Dokumentation aufgebaut sein? Was wird jetzt im Detail nachgefragt? Und immer mehr springen jetzt rüber, haben ihre MDR-Audits hinter sich. Damit wird auf der einen Seite vieles klarer. Aber wie Julia auch vorhin erwähnt hat, die MDR ist eine Quelle an Themen und Fragen und da muss es einfach nur mal einen Auditor geben, der jetzt mal ganz spezifisch auf einen Unterparagraph und einen Subpunkt zu sprechen kommt und da vielleicht eine Abweichung notiert und dann ist das auch wieder da. Das heißt, gekommen, um zu bleiben. Und wenn ich sehe, wie viel Guidances parallel dazu erschienen sind, wie viele tausend Seiten Erklärung zu dieser MDR, dann kann man sich einfach vorstellen, das Thema ist nicht zu Ende. Das wird einfach so weitergehen, leider.
Ja. Habt ihr Rückmeldungen von den benannten Stellen, womit die gerade Schwierigkeiten haben, wie ihre Perspektive auf das ganze Szenario ist?
Also ich glaube, die benannten Stellen sind in manchen Phasen nicht zu beneiden. Sie sind ja auch wiederum Rechenschaft schuldig gegenüber den Bundesbehörden und kriegen dort auch wieder Vorgaben, werden ja auch selbst auditiert, müssen nachweisen, ich habe das so und so gemacht und geben dann ja ein Stück weit auch nur diesen Druck weiter an die Unternehmen. Also ich glaube, die sind nicht immer so happy.
Es gibt auch Unterschiede bei den benannten Stellen. Das ist auch mit eins, glaube ich, der größten Probleme, dass es doch noch nicht ganz harmonisiert ist. Es gibt welche, die mehr an der Seite ihrer Unternehmen stehen und mehr in den Austausch gehen, andere, die stiller sind, die man kaum erreicht. Es gibt benannte Stellen, die auch unterschiedlich teilweise interpretieren. Das erleben wir auch immer noch, dass Unternehmen mit verschiedenen benannten Stellen zusammenarbeiten und von der einen diese Antwort bekommen und von der anderen die andere Antwort.
Mich erinnert die Diskussion immer so ein bisschen an die Klassenarbeit in der Schule. Und der Notenschnitt ist 4,5 in der Klasse. Jetzt kann man sagen, entweder die Schüler sind zu doof und haben nicht gelernt, oder aber die Arbeit war zu anspruchsvoll oder die Wissensvermittlung im Voraus war ungenügend. Darüber lässt sich dann munter diskutieren.
Oder Fragen wurden nicht ausreichend erklärt.
Genau.
Also dieses Bashing in Richtung Unternehmen, was man teilweise liest, das finde ich sehr, sehr unglücklich und auch nicht fair.
Ist vielleicht auch ein Grund, warum dann die Unternehmen in Richtung benannte Stellen zurückbashen. Ich sehe allerdings auch, dass das Problem ja einerseits bei den benannten Stellen liegt, weil die sich ja auch aufgrund behördlicher Anforderungen an die MDCG-Guidances recht strikt zu halten haben. Also für die sind ja die MDCG-Guidances, die ja eigentlich unverbindlich sind, verbindlich. Wie allerdings diese Guidances und die darin genannten Beispiele, die teilweise einfach falsch sind, da herangezogen werden, ist auch ein bisschen fraglich. Und wie du es eben auch schon sagtest, Julia, für Bestandsprodukte eine Überführung in die MDR. Also ich habe da zwei Beispiele, wo nach 2 Jahren und einem Monat eine Produktakte freigegeben wurde. Und die zweite Akte waren sterile OP-Handschuhe, die war nach 2 Jahren und 3 Monaten immer noch nicht durch.
Ja, und da gibt es leider sehr, sehr viele Beispiele und also gerade wenn man jetzt eben im Niedrigrisikobereich guckt und sagt, okay, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel auch aus unserem Cluster hier, ne? Scheren. Also ursprünglich kommen wir hier von der Scherenmacherei oder eben auch einfache OP-Messer, aber auch Nierenschalen. Ja, mein Gott, jetzt sitzt man da Stunden, um klinische Daten und Literatur über Nierenschalen zu kriegen und soll seinen Arzt auch noch womöglich noch damit belästigen, um noch mehr Informationen zu bekommen. Irgendwo schießen die Anforderungen manchmal auch übers Ziel hinaus. Aus. Da ist ein bisschen mehr Sinn und Verstand durchaus gefragt. Ich würde jetzt aber nicht mal sagen, dass die benannten Stellen das Problem sind. Ich würde sagen, die MDR, das ganze System ist das Problem.
Ja. Habt ihr ein Gefühl, wie viel eine Konformitätsbewertungsverfahren über die benannte Stelle aktuell kostet?
Ich glaube, das ist sehr produktabhängig, würde ich mal sagen. Aber wir kriegen ja mit, dass zum Beispiel die Dauer, also wenn du jetzt von 2 Jahren sprichst, das ist jetzt nicht die Ausnahme. Das ist eher die Regel.
Leider.
Die Kosten haben sich verdreifacht, vervierfacht. Es kommt wirklich auf das Produkt drauf an, auf die Produktakte, wie groß ist die, wie umfangreich, was wird da alles mit hineingenommen. Also das kann man leider nicht pauschalisieren, sondern das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja.
Wenn wir es davon hatten, auch gerade mit Bestandsprodukten, ich glaube, das ist einer der größten Webfehler der MDR zu sagen, wir machen aus Bestandsprodukten Neuprodukte und betrachten die wie Neuprodukte. Da haben wir 27, 28 als Frist. Das heißt, bis dahin wird ja erstmal nur der Bestand überführt. Von neuen Produkten wollen wir jetzt ja erstmal gar nicht sprechen. Und das ist ein ewig langer Zeitraum und das hätte nicht sein müssen.
Jetzt hattest du es gerade schon erwähnt, ihr habt dieses MDR-Positionspapier veröffentlicht. Wie kam es dazu?
Das ist eine schöne Geschichte. Wir hatten Vertreter der Europäischen Kommission bei uns zu Besuch in Tuttlingen. Das ging auf Einladung der Landesregierung und der Medical Mountains GmbH. Wir stehen ja sowieso in regelmäßigen Kontakt mit der Kommission und wir predigen immer wieder, ihr müsst mehr auch die KMU anhören. Denn die großen europäischen Verbände, die da auch Sprachrecht in irgendeiner Weise haben, sind meistens Vertreter von größeren Konzernen. Und KMU machen aber nun mal 90% der ganzen Branche aus. Und wir sagen immer wieder, da muss mehr Interaktion stattfinden und mehr Austausch. Und die Kommission hat das sehr ernst genommen. Wir haben 60 Unternehmensvertreter eingeladen, haben alle zusammen in einen Raum geworfen und haben die miteinander sprechen lassen. Und da sind hervorragende Ansätze entstanden von den Unternehmen, die ihr Wissen geteilt haben und die der Kommission ihre Sicht der Dinge mitgegeben haben. wie könnte es denn besser funktionieren und das eben nicht auf einer Flughöhe, die sehr abstrakt ist, sondern auf einer sehr konkreten Ebene. Also was ist zu viel, wo kann man verschlanken, was müssen wir ändern, was hilft uns, damit wir unsere Bestandsprodukte auf den Markt halten können, nicht so viel abkündigen müssen, aber dass wir auch letztendlich wieder Mittel haben, um auch mal wieder innovativ zu sein. Und da kamen ganz viele Punkte auf den Tisch an dem Tag und wir als Medical Mountains haben uns dann hingesetzt, damit das nicht untergeht, bringen wir das alles auf einer sehr konkreten und erklärenden Ebene zu Papier. Und unser Ziel ist, Lösungsvorschläge mitzugeben, die realistisch sind, aber auch aufzuzeigen, dass dadurch nicht die Patientensicherheit gefährdet wird, also da tiefer in die Erklärung reinzugehen. Und so ist das neue Papier entstanden.
Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn Unternehmensvertreter und Kommission in einem Raum ist, dann geht es emotional zu. Mhm. Das sind Themen, die bewegen unser Netzwerk enorm. Trotzdem, die Diskussion war super sachlich. Mhm. Wie Julia auch sagt, da kamen ganz konkrete Vorschläge, wieso müssen wir das so machen, wieso nicht anders. Also da war null Polemik im Spiel, für meinen Geschmack. Frage kann man sich natürlich stellen, warum erst jetzt? Aber da ist jetzt eine Tür offen. Und wir müssen den Fuß in die Tür kriegen und diesen Spalt so weit aufziehen, wie es nur geht. Ich glaube, vielen ist erst jetzt bewusst geworden, wir reden hier über einen gesamten Industriestandort. Patientenversorgung ist wichtig, ganz klar. Aber wenn diese Industrie weiter unter diesen Bedingungen arbeiten muss, dann fällt Europa noch weiter hinten runter. Wir kriegen es jetzt schon mit, wie viele Innovationen abwandern, die gar nicht erst in der EU zugelassen werden, sondern in anderen Märkten. Und das kann auf Dauer nicht im Sinne der Politik sein, wenn das so eintritt.
Wer sind denn aus eurer Sicht die Nutznießer der aktuell geltenden Regelungen hinsichtlich der Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika?
Man verzeih mir, aber aktuell vielleicht die benannten Stellen, die einen größeren Umsatz machen. Ich weiß allerdings nicht, ob sie auch sehr viel größere Gewinnmargen haben, weil sie auch stark investiert und auch ihre Flotte ja extrem aufgebaut haben. Die Patienten sind Verlierer, die Anwender sind Verlierer, weil ihnen oft wichtige Produkte fehlen. Mhm. Die Unternehmen sind Verlierer. Ich sehe noch keine Gewinner in diesem Spiel. Und deshalb hoffe ich, dass die Politik das sieht und dann auch sagt, naja, wir müssen jetzt auch nicht Gewinner sein und unseren Kopf durchsetzen, was wir einfach von Anfang an wollten, sondern wir sind nur dann Gewinner, wenn wir jetzt dran arbeiten und das Ding gut und richtig machen und am Ende dann wirklich unsere Ziele damit erreichen. Wir stehen ja auch in engem Austausch mit sämtlichen politischen Ebenen. Ich bin sehr optimistisch, dass es zu kurzfristigen Änderungen kommen wird und auch, dass sich auf lange Sicht etwas ändert. Ich bin nicht optimistisch, dass es schnell geht. Wichtig ist, es soll zwei Schritte geben. Zum einen kurzfristige Änderungen über delegierte Rechtsakte und das, wenn möglich, noch im Q1 2025. Und im zweiten Schritt braucht es die gesetzliche Änderung, eine Änderung der MDR für manche Themen der Harmonisierung und der Planungssicherheit, die essentiell für die Unternehmen ist, braucht es gesetzliche Änderungen. Ich finde es großartig, dass das Europäische Parlament auch diese Chance nutzt und sagt, wir halten diesen Druck auch hoch und das ist hervorragend, dass das erkannt wurde und da jetzt wirklich alle gucken, dass wir diesen Industriezweig stärken, dass wir die Produkte am Markt haben. Ich glaube, man muss sagen, was schon abgekündigt ist, dafür ist es zu spät. Muss man auch ganz klar sagen.
Drum haben wir auch wirklich in dem Positionspapier immer auch auf den Faktor Zeit hingewiesen. Also jetzt zu sagen, okay, wir machen es in 3 Jahren, das hilft tatsächlich in der jetzigen Situation sehr, sehr wenig. Hm. Das ist auch das Feedback, das wir kriegen von den Unternehmen. Wir brauchen jetzt Entlastung und jetzt diese Unterstützung. Was ich als Problem sehe aus der Vergangenheit auch, als es 2017, 2018, 2019 war, die MDR war auf dem Tisch, da waren wir ja nicht untätig. Wir haben ja schon in diesem ganz, ganz frühen Stadium darauf hingewiesen, das funktioniert so nicht. Und da hieß es, ja gut, das ist ein Industrieproblem. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Und es hat wirklich lang gedauert, bis das mal durchgesickert ist. Nein, es ist eigentlich ein gesellschaftliches Thema, über das wir diskutieren sollten. Und jetzt haben wir die EU-Mitgliedstaaten, die 27, und die alle zu überzeugen, das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit, weil es immer noch meines Erachtens sehr viele gibt, die sagen, Verbraucherschutz über alles. Man kann gar nicht streng genug kontrollieren, die diese Konsequenz dahinter, glaube ich, noch nicht verinnerlicht haben. Und solchen Skeptikern vielleicht mit kleinen Schritten entgegenzukommen, ist sicherlich ein guter Kompromiss. Es sind vielleicht jetzt erstmal kleine Schritte, aber wir müssen sie gehen und zwar jetzt.
Hätte man es anders machen können, den Prozess beschleunigen können?
Man hätte von Anfang an schon mal früher auf uns hören können. Also genau die Auswirkungen, die wir ja heute haben. Also gerade das Thema Produktabkündigung und dass auch manche KMU wirklich auch in Existenzschwierigkeiten kommen, das sind ja Themen, die haben wir seit 2012, 2013 prophezeit. Es hat uns aber keiner geglaubt. Ja. Man hätte auch früher schon mal denken müssen, wo sind denn die wirklichen Kernprobleme der MDR, weil wir haben dann mit dem letzten Amendment, wo die EUDAMED vorgezogen wird, wir aber jetzt wiederum eine Notifizierungspflicht kriegen, also zusätzlichen administrativen Aufwand, dass man jetzt auch noch melden muss, welches Produkt man abkündigt, beziehungsweise das vielleicht mal für eine Zeit vom Markt verschwindet. Das sind alles Lösungen, die ja in keinster Weise wirklich die Kernprobleme gelöst haben. Man muss die Stellschrauben finden im Gesetz ganz konkret, wie kriege ich da wieder mehr Planbarkeit rein für die Unternehmen und Verlässlichkeit? Wie kann ich die Kosten senken? Und das geht eben nur, indem ich auch Anforderungen senke. Bisher hat keine Änderung der MDR irgendwie darauf abgezielt, die wirklichen Grundursachen anzugehen. Dafür ist es jetzt allerhöchste Eisenbahn und ich bin aber auch optimistisch. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Das kommt jetzt eben, wie Meinrad schon gesagt hat, auch auf die anderen Mitgliedstaaten drauf an. Und da ist auch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit beziehungsweise sehr viel Gespräch notwendig, dass einfach auch die letzten Zweifel ausgeräumt werden können.
Nein, also wir haben wirklich sehr, sehr lange nur an den Symptomen rumgedoktert, aber sind nie an die Ursachen gegangen. Und Jörg, du hast vorher gefragt, wer hat denn profitiert von der MDR? Und ich würde sagen, der Bürokratieapparat hat profitiert davon. Mhm. Wir müssen dokumentieren, wir erzeugen Dokumente noch und nöcher. Und das hat sich die EU ja auch auf die Fahnen geschrieben, Bürokratieabbau. Also bitte auch gerne hier und vor allem jetzt schnell.
Es kommt für viele leider zu spät, aber es ist nie zu spät für das System.
Aber man kann sagen, es war so eine gewisse Unsicherheit, was passiert nach den Wahlen. Also wie setzt sich die Kommission zusammen? Ich verspüre da durchaus frischen Wind jetzt mit dieser neuen Zusammenstellung, mit den neuen Kommissaren. So gesehen, da ist durchaus nicht nur ein Silberstreif am Horizont, sondern vielleicht sogar schon ein bisschen mehr Licht zu erkennen.
Und was doch auch schön ist und da einfach auch mal wirklich ein Lob an das Europäische Parlament. Das Parlament beweist ja ein Stück weit jetzt auch Fehlerkultur. Denn das Parlament hat ja damals die MDR, so wie sie war, auch durchgewunken. Und sind da jetzt auch bereit zu sagen, okay, das haben wir damals so nicht erwartet und so auch nicht gedacht, dass diese Auswirkungen kommen. Wir haben wohl einen Fehler gemacht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber den versuchen wir jetzt wieder gut zu machen und bauen da auch Druck auf. Und ja, so eine Fehlerkultur, die wünsche ich mir auf allen Seiten. Das ist ja auch kein Scheitern, das ist Stärke. Also wenn jetzt die Kommission und die Mitgliedstaaten sehen, okay, wir sind übers Ziel hinausgeschossen, dann ist das absolute Stärke zu sagen, jetzt machen wir es gut.
Ein sehr schönes Beispiel dafür war auch eine Umfrage der Europäischen Kommission zum Thema der EIFU. Ich glaube, die ist bis zum 10.10. gelaufen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob da schon irgendwelche Ergebnisse veröffentlicht wurden. Wisst ihr da was Genaues dazu?
Das war eine Umfrage unter Anwendern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also wie der Arzt und die PTA und so das einschätzen. Meines Wissens haben wir noch keine Ergebnisse vorliegen, aber wir hatten ja eine ganz vergleichbare Umfrage schon im Vorfeld lanciert, schon vor einiger Zeit. Und Julia, ich gehe mal davon aus, dass sich die Ergebnisse nicht groß unterscheiden werden.
Also wir wissen noch nichts. Wir haben natürlich auch die Umfrage der EU in unserem Ärztenetzwerk breit gestreut und haben dazu aufgerufen, bitte, bitte macht mit, bitte antwortet, so wie ihr es für richtig haltet. Aber wie Meinrad schon gesagt hat, wir hatten gemeinsam mit Spectaris die gleiche, fast gleiche Umfrage schon einmal gemacht, einmal unter Herstellern. Aber davor, vor der Herstellerumfrage eben auch unter Anwendern und hatten da ganz eindeutige Ergebnisse, dass die Anwender sich die elektronische Gebrauchsanweisung wünschen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Kommission jetzt auch keine anderen Ergebnisse bekommen hat und ich hoffe auch, dass diese Umfrage letztendlich auch nur noch ein Mittel zum Zweck war, um die elektronische Gebrauchsanweisung jetzt innerhalb von 3 bis 5 Monaten über so einen delegierten Rechtsakt zu ermöglichen.
Warum ist die Umsetzung der elektronischen Gebrauchsanweisung so kompliziert? Woran scheitert das gerade?
Für mein Gefühl wird sehr oft so ein gewisses Worst-Case-Szenario angesetzt. Dass man sagt, ja, vielleicht gibt es ja irgendwo ein Krankenhaus, das hat keinen Internetzugang. Jetzt gibt es natürlich wenig Evidenz, auf wie viele Fälle das tatsächlich zutrifft. Aber ich meine, Medizintechnik kann Krise und kann vor allem auch risikobasierter Ansatz. Es ist ja nicht so, dass man keine Druck-IFU mehr bekommt, aber wenn wir sagen, wir machen die E-IFU zum Standard, meine ich, kann man solche Ausnahmefälle durchaus abfedern. Und ich glaube, man sucht immer nach Problemen oder nach möglichen Hürden und dann sieht man die in Schritt 5, aber geht eben deshalb nicht Schritt 1.
kann immer wieder nur appellieren, man muss mehr mit der Praxis sprechen und ein bisschen mehr der Praxis auch vertrauen, dass die schon wissen, was sie tun und dass die schon auch gute Ideen haben und dann eben gemeinsam auch da zu einer guten Lösung kommen.
Und im Zuge dessen kann man auch nochmal über die Pflichtsprachen an sich nachdenken. Braucht es denn wirklich alles? Also auch da ein Beispiel aus dem Netzwerk, wenn vielleicht ein baltisches Land darauf besteht, aus kulturellen Gründen, wir müssen auch für Professionals unsere IFU in der Landessprache haben. Auch da ganz einfaches Rechenexempel, was kostet mich die Übersetzung, die Pflege etc. pp., was mache ich für einen Umsatz in dem Land? Und dann kann man sagen, gut, dann wird das Land nicht mehr beliefert. Ist leider so, ist echt traurig, aber auch das kommt vor.
Würde es helfen, wenn wir bei der Europäischen Kommission mehr Vertreter hätten aus der Medizinprodukteindustrie, die wirklich Erfahrung haben?
Es würde helfen, wenn das Konstrukt der MDCG, die ja auch viele Entscheidungen trifft, also der Medical Device Coordination Group, wenn das transparenter wäre. Manchmal werden Stakeholder eingeladen, dürfen vortragen, dürfen zuhören. Diese Stakeholder wiederum sind begrenzt auf EU-Observer. Da fällt jetzt zum Beispiel jemand wie Medical Mountains raus und somit einfach auch, und das muss man so sagen, dann fallen halt schon mal die KMU alle raus, weil die eben nicht in den großen Verbänden sind. Dann findet auch kein wirklich transparenter Austausch statt, wie werden zum Beispiel diese MDCG-Guidelines geschrieben. Das heißt, da müsste mehr Expertise und mehr Zusammenarbeit rein mit allen Stakeholdern.
Da finde ich zum Beispiel noch ein ganz großer Nachholbedarf bei den Patientenvertretern, die auf der einen Seite sagen, Sicherheit muss ganz, ganz, ganz hochgezogen werden, aus Sicht eines Patienten absolut nachvollziehbar und richtig. Und auf der anderen Seite kommt auch die Forderung, ja, es muss gute, innovative Medizinprodukte geben. Und dass zwischen diesen beiden Polen ganz viel dazwischen liegt und eben das nicht so leicht zusammenzubringen ist, auch da muss ein Austausch geschaffen werden und da fände ich solche Basis gar nicht schlecht.
Jetzt habt ihr in eurem Positionspapier ganz viele Punkte aufgelistet und ich finde diese Lösungsansätze dazu auch total gut. Wenn ihr euch jetzt aber einen Punkt aussuchen könntet, dann würdet ihr euch anschließen, den würdet ihr jetzt gerne ordentlich durchballern. Welchen würdet ihr auswählen?
Oh Gott, ich kann mich wirklich nicht für einen entscheiden, weil die nur in der Summe Wirkung erzeugen. Was ich euch sagen kann, ist, welche Punkte ich für kurzfristig umsetzbar halte. Ich halte es durchaus für möglich, dass die klinische Bewertung für Produkte in niedrigen Risikoklassen über so eine schnelle Entscheidung stark vereinfacht werden kann. Das würde bei einzelnen Firmen schon in den sechsstelligen Bereich gehen, was das an Kosten spart. Das muss vereinfacht werden und das geht meines Erachtens schnell. Was auch schnell geht, ist die elektronische Gebrauchsanweisung, der auch eine Riesenwirkung. Dann Well-Established Technologies, wo man um eine klinische Prüfung rumkommt. Die müssen ausgeweitet werden. Da gehören noch viel mehr rein. Die sind nicht ausreichend definiert, außer in irgendeiner MDCG-Guideline. Und dann könnten noch viel mehr klinische Prüfungen auch vermieden werden, die auch unethisch sind. Damit einhergeht das Thema Äquivalenzprinzip, also Vergleichbarkeit. Das muss einfach praktisch machbar sein ohne Vertrag. Ja. Also das sind Dinge, die ich alle als kurzfristig machbar sehe und die in ihrer Gesamtheit, deshalb wenn du fragst nach einem, die eigentlich nur in ihrer Gesamtheit schon mal eine riesengroße Wirkung erzielen.
Ich versuche jetzt gerade mal die Perspektive zu drehen. Angenommen, wir würden jetzt in unser Netzwerk gehen und sagen, hier habt ihr eine Hitparade, jetzt macht ein Voting, was ist eures? Also ich könnte mir vorstellen, dass Einführung eines Gesamtkostenmodells und verbindliche Fristen bei benannten Stellen auf Platz 1 landen würde.
Die Planbarkeit, ja.
Weil das schwebt so ein bisschen über den Dingen. Also das ist so mein Bauchgefühl.
Na, ich glaube, da hast du auch recht.
Was denkt ihr denn, wie oder wodurch ließen sich denn die Prüfzeiten für technische Dokumentationen verkürzen?
Wenn die klinische Bewertung im Niedrigrisikobereich schon mal reduziert wird, dann habe ich über Jahre mein Risikomanagement, ich habe meine Post-Market-Berichte und die alleine stellen im Prinzip schon sicher, dass dieses Produkt sicher ist. Das heißt, da fällt ein Riesenteil weg, der unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Thema Rezertifizierung, wir sagen auch gerade in der Post-Market, die finden wir ja unglaublich stark und gut. Die wollen wir auch nicht weghaben, aber auch da gibt es Berichtsintervallszeiten, die teilweise zu kurz aufeinander kommen. Und wenn ein Produkt jetzt schon mal 4, 5, 6 Jahre im Markt ist, dann beschäftigt sich das Unternehmen damit jedes Jahr, also je nach Risikoklasse, immer mit dem gleichen Copy-Paste, weil neue Informationen gibt es noch nicht und der Auditor bei der benannten Stelle liest eigentlich dann auch immer das Gleiche. Also auch da könnte man auf Dauer diese Intervalle heben.
Eine Idee, die mir noch eingefallen war, wäre vielleicht eine Zusammenlegung von regelmäßigen Berichtspflichten. Wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, gerade fürs Post-Market Surveillance gibt es ja den entweder PMS-Report oder den PSUR, das PMCF und den Risikomanagement-Bericht, die regelmäßig aktualisiert werden müssen. Dann kommt auch noch das Trend-Reporting mit dazu. Ich weiß nicht, ob das eine Möglichkeit wäre, das alles zu vereinheitlichen.
Also man könnte zumindest mal ein paar Redundanzen tilgen, indem man sagt, man hat das im Prinzip zusammen ermittelt, zusammen erstellt und das kann dann auch zum Zeitpunkt X gemeinsam veröffentlicht werden. Das wäre durchaus ein Ansatz, weil vieles wiederholt sich ja. Es ist ja nicht so, dass jeder Report und jedes Dokument sozusagen null mit dem anderen zu tun hat.
Ich denke, solche formalen Anforderungen sind es auch, die Prüfzeiten noch deutlich nach oben treiben und die, glaube ich, auch hauptsächlich dann das Problem bei der Zertifikatserstellung oder Erteilung sind. Es ist eigentlich nicht so sehr die Sicherheit oder die Leistungsfähigkeit der Produkte, es geht eigentlich wirklich nur um irgendwelche Formalien.
Meistens ja, ja.
Das ist genau der Punkt. Ja. Und das nervt, also Entschuldigung, wenn ich so sage, aber das nervt die Unternehmen. Ich kriege eine Nebenabweichung, weil ich anstatt 3 Punkt, 4 Punkt irgendwo drin habe. Ne? Also nochmal von vorn anfangen. Und diese Formalien, was jetzt zum Beispiel nicht drin ist bei uns im Positionspapier, Significant Changes. So. Reicht es denn nicht darzulegen, was habe ich denn geändert? Der Rest, diese 98%, die sind noch gleich, guck gar nicht drauf, ist okay, aber nimm dir nur diesen kleinen Absatz raus, wo wirklich eine Änderung ist und bewerte nur die Veränderung, weil auch das Ganze drumherum wird ja auch weiterhin kontrolliert.
Finde ich auch immer ganz lustig. Also wir hatten ja auch lange die Diskussion, wann ist es eigentlich ein Trend? Und die Unternehmen, weil sie eben so viele Abweichungen bekommen haben, tendieren dazu, wirklich inzwischen alles zu melden. Dann kriegen die benannten Stellen überfrachtete Trendreports, Vigilance-Reports und so weiter, weil man schon so ein Stück weit ja auch schon Angst hat.
Als ich euer Positionspapier durchgelesen habe, ist mir ein Abschnitt sofort ins Auge gesprungen und dachte mir, oh ja, stimmt, wie war denn das? Und zwar ging es um das Gerichtsurteil vom EuGH aus dem März 2023, dass Normen, die für die Konformitätsbewertung notwendig sind, also gesetzesähnlich, dass die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen. Ich war zuerst überrascht und dann habe ich mich als nächstes gefragt, ja, was ist denn da passiert? Ja, was ist denn da passiert? Warum haben wir das noch nicht?
Ich habe auch ein bisschen recherchiert, das machen wir ja auch in den Quellen für so ein Positionspapier. Also ich habe nichts gefunden seitdem, dass es irgendwie jetzt Gesetzeskraft erlangt hätte. Muss ich auch nochmal schauen. Aber es ist eine Kostenfrage. Auch den Punkt vielleicht nochmal ganz kurz eingestreut. Die MDR unterscheidet meines Wissens nur bei der benannten Person in Betriebsgrößen. Ansonsten geht das ja querbeet. Also was für 10 Mitarbeiter gilt oder für, naja, sagen wir mal für 100, gilt genauso für 1000. Also auch das kleine Unternehmen muss Invest tätigen, muss die Normen vorhalten wie ein Großkonzern und die Kosten sind für beide die gleichen. Nur der eine kann es stemmen und der andere eben nicht. Drum ein kleines Mosaikstückchen.
Ja, ich finde das Thema Normen ist und gut, wir reden nicht weiter drüber. Wir gucken auf die Uhr und gehen mal lieber zu unserem Entweder-Oder.
Oh, das macht Spaß. Wir müssen es heute ja gar nicht mehr so groß erklären, ne, Claudia? Weil Julia und Meinrad haben ja ein ähnliches Projekt in ihrem Podcast.
Vielleicht können unsere Gäste einfach das Entweder-Oder erklären für uns.
Also.
In unserem Podcast, der übrigens MedTalk on Air heißt, heißt es 3 Fragen zum Steckbrief. Unsere Gesprächspartner werden mit Entweder-Oder-Fragen konfrontiert, wo sie sich entscheiden müssen für eine der Antworten. Und je nachdem kann das ganz aufschlussreich sein über die Person und ja, macht auf jeden Fall einen Riesenspaß.
Haben wir auch so festgestellt.
Genau. Wir wollen da immer ein bisschen die Person besser kennenlernen und ich glaube, wir dürfen genau das Gleiche machen, ne? Jetzt.
Richtig. Ihr kriegt jetzt von uns jeweils 4 Fragen, abwechselnd von uns gestellt. Antwortet so schnell wie möglich aus dem Bauch heraus. Ihr dürft aber anschließend gerne auch erklären, warum ihr euch für einen Begriff entschieden habt. Ihr müsst aber nicht. Wollen wir mit Julia einfach anfangen?
Alles klar.
Claudia, machst du die erste?
Dann fange ich jetzt einfach an, wenn du mich schon fragst. FDA oder MDR?
Scheiße.
Das stand nicht zur Auswahl.
Ich bleibe jetzt mal entgegen dem, was alle kleinen Unternehmen wahrscheinlich sofort rausschreien würden, bleibe ich jetzt trotzdem bei der MDR. Ich würde es aber nachher gerne erklären.
Du kannst es auch jetzt erklären.
Gleich erklären. Okay.
Ja, bitte.
Die FDA hat viele Vorteile. Planbarkeit, Fristen, man weiß ganz genau, wann kriege ich welche Antwort, wie läuft das ganze System, man weiß auch ganz genau, was es kostet. Trotz allem denke ich persönlich, können wir auch nicht plötzlich in der EU auf eine Behördenstruktur umstellen, sondern es wurde ursprünglich mal sehr gut auch mit den benannten Stellen zusammengearbeitet und das kann auch wieder funktionieren, indem eben solche Planbarkeiten gegeben werden.
Sehr schön. Die nächste. PRRC oder QMB?
QMB. Ohne Erklärung.
MDCG oder Norm?
Oh, da habt ihr aber krasse Fragen ausgesucht, Mensch. Normen.
Das nächste wäre PMS oder CER?
PMS.
Juhu.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zum Fragenset für Meinrad.
Ja, ich bin dann mal weg.
Warm an, das sind ganz schön krasse Fragen.
Da mache ich mal die erste. Betrifft Gesetzestexte und deren Änderungen. Fehlerbeseitigung durch Ergänzung oder durch Entfernung von Regeln?
Durch Entfernung von Regeln. Ich glaube, das ist die Stringenz, die momentan ein bisschen fehlt.
Dokumentation zur Erhöhung der Sicherheit. Irrtum oder Irrglaube?
Irrglaube. Ihr legt hier echt Fettnäpfchen noch und nöcher aus. Ne? Also das ist echt fies.
Ja, habe ich auch schon gedacht.
Ne, die nächste ist kein so derber Fettnapf. Betrifft die IFU analog oder digital?
Digital.
Wieso kriegst du jetzt so eine einfache Frage?
Ja, sie können uns halt echt gut einschätzen, die zwei.
Die nächste wird wieder ein bisschen tricky.
Geltende Norm oder Draft?
Geltende Norm. Ich meine, für meinen Geschmack sollte man nicht über ungelegte Eier diskutieren, auch wenn sie kurz vor dem Schlüpfen sind.
Sieht manche benannte Stelle oder manch Auditor anders?
Jo.
Ich möchte noch eine einfache Frage an Julia nachschieben, damit sie nicht so traurig ist, dass die Fragen so hart waren.
Ja.
MDR oder MDD?
Ach, so einfach ist die auch nicht. Ich mache es anders, ich mache ein Abschlusswort. Wenn oder entweder oder, an dem Punkt sind wir ja leider nicht mehr. Wir können uns ja leider nicht mehr entscheiden. Das heißt, wir nehmen den Status quo, wir nehmen die MDR, aber wir machen sie gut. Und wir hören auf zu experimentieren, sondern machen einmal was Gescheites draus.
Dann formuliere ich die einfache Frage an Julia nochmal um. MDR, gut gemacht oder gut gemeint?
Nur gut gemeint.
War sie wirklich gut gemeint?
Eigentlich ja. Die Ziele waren schon gut, denke ich auch, aber die Umsetzung ist sehr daneben gelaufen.
Mit Ansage, aber.
Ja. Sehr schön. Damit sind wir auch schon durch.
Cool.
Claudia, hast du noch eine letzte Frage?
Im Gespräch ist mir eine eingefallen und ich habe sie mir nicht aufgeschrieben und jetzt habe ich sie natürlich vergessen.
Ach, wieder mal eine verlorene Frage. Dafür hätte ich aber noch eine ganz zum Abschluss. Ihr seid ja nun wirklich sehr viel mit kleinen und mittelständischen Unternehmen verbunden. Wie seht ihr denn da die Ressourcenproblematik, gerade was so diese ganzen Regulatory Affairs Geschichten angeht? Dürften doch die kleinen und mittelständischen Unternehmen arge Probleme haben, sich entsprechenden Personals zu bemächtigen?
Absolut, ja. Also hier suchen ganz, ganz viele. Das ist extrem schwierig. Bei uns dreht sich das Personalkarussell auch immer ganz, ganz arg. Die Kleinen haben grundsätzlich weniger Chancen, was sie bieten können, als die Größeren.
Aber da muss ich jetzt auch nochmal wirklich meinen Respekt zollen vor diesen KMU, weil meistens ist es ja der Geschäftsführer, der Entwickler und der Vertriebsleiter in einer Person. Mhm. Auf diesen Schultern lastet eine Wahnsinnsverantwortung und die wird eben nicht weniger durch die MDR, sondern hat extremst zugenommen und die stemmen das noch, die kriegen das noch hin. Und da muss ich echt sagen, Hut ab, das ist echt eine Wahnsinnsleistung und den wollen wir auch, wo immer es geht, unter die Arme greifen.
Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Julia und Meinrad, ich danke euch für euren Besuch bei uns im Podcast. Es hat uns sehr viel Spaß bereitet, mit euch zu reden. Wir haben sehr viel über die Medical Mountains erfahren, können uns jetzt auch herleiten, warum es kein Valley ist, weil Mountain ist eigentlich positiver besetzt als ein Tal.
Ich sage auch noch kurz danke, dass ihr da wart. Das war ein sehr interessanter Austausch mit euch.
Hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr uns eingeladen habt.
Danke euch und gerne wieder.
Das nehmen wir gerne in Anspruch. Und ich mache dann jetzt mal aus.
Idee, Konzeption und Hosting: Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction: Jörg Bogmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.